Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Am 16. September heißt es Backs in the Game. Die Banking Exchange ist zurück, fokussiert, strategisch, anders. In Frankfurt treffen sich die klügsten Köpfe der Finanzbranche, um zu diskutieren, zu challengen und Banking neu zu denken. Ob Neobanking, KI, Stablecoins oder Wallet Wars. Auf der BEX geht es nicht ums Mitreden, sondern ums Mitgestalten. Jetzt Tickets sichern unter www.banking-exchange.de und dabei sein, wenn der nächste Spielzug gemacht wird. BEX 25. Let's play!
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Es ist Anfang September, die Sonne ist noch da, die Sommerferien sind hier oben im Norden auch noch nicht beendet und trotzdem fühlt es sich in Teilen schon manchmal ein bisschen nach Herbst an. Jochen, wie ist die Stimmung in der Fintech-Landschaft?
Wie die Stimmung der Fintech-Landschaft? Weiß nicht. Meine Stimmung ist gut. So langsam ist ja das Sommerloch auch vorbei, jetzt fangen die ganzen Events wieder an, man trifft sich wieder, ich war auf die Woche auf einem Event, also von daher, so langsam fängt das Businessleben wieder an.
Ja, ich habe auch gestern gesehen, der Bankengipfel war ja, was ja immer so ein Zusammenkommen des Who is Who der gesamten Branche bedeutet und wo dann ja auch immer die Großkopferten auf der Bühne stehen und hatte gestern Abend noch einen kurzen Chat mit einer Dame, die auch auf der Bühne gestanden hat am ersten Tag und die immer ein bisschen enttäuscht darüber ist, dass es eigentlich nur so ein Ich-gehe-rein-Ich-gehe-raus-Event ist und man lässt seine Messages da, aber ansonsten findet da kein wirklicher Austausch statt, auch noch nicht mal unter den Speakerinnen und Speakern, weil, und das fand ich spannend und das zahlt so ein bisschen auch auf unsere Events ein, nahezu alle, die dann dort auf der Bühne stehen, genervt vom Publikum sind, weil es nahezu 90% Berater sind, die ihnen irgendwas verkaufen wollen.
Ja, das liegt aber natürlich auch hausgemacht an den Banken, weil natürlich da gespart wird und deswegen die Leute nicht mehr zu Events gehen. Also wenn man gerade den Bankenkongress anschaut vom Handelsblatt, das war natürlich früher deutlich mehr und deutlich breiter besucht. Dann bleibt es natürlich nur für die übrig, die das Budget haben, vertriebsmäßig dahin zu gehen und sich aufzuschlauen bzw. Kontakte zu knüpfen.
Aber trotzdem auch eigentlich dumm, dass du so ein Event, so ein Zusammenkommen gar nicht benutzt, um halt auch zu diskutieren auf Augenhöhe, sondern dass du es wirklich nur vorbeiziehen lässt. Ich meine, es ist leicht, wenn du in Frankfurt sitzt und dann einfach wirklich kurz im Taxi rüberfährst, reingehst, rausgehst und danach halt die Nachrichten auf Handelsblatt Online liest. Aber für mich sind Events ja auch immer etwas anderes. Ich habe ja irgendwann von Ramin gelernt, ein Event ist ein gelungenes Event, wenn du mindestens einen neuen guten Kontakt gemacht hast.
Ja.
Das passiert in der Hinsicht nicht, ne?
Ja, ja. Wo wir hoffen, wir sind ja mit der Backsitz Index dran, dass wir das besser hinbekommen und da den Austausch verbessern, auch zwischen den Fintechs und den Banken oder Dienstleistern natürlich.
Da drücke ich euch die Daumen für die Backs, was ja eigentlich immer einer meiner Lieblingsevents ist. Ich kann, das weißt du, das habe ich ja auch auf LinkedIn schon geschrieben, leider nicht dabei sein, weil ich noch in der Reha bin und hoffe, dass ich dann im nächsten Jahr auf der PEX wieder dabei sein kann. Aber dieses Jahr die Backs ohne mich, aber mit einem tollen Programm und ich drücke euch die Daumen, dass es gut wird.
Ja, danke. Du wirst vermisst, genauso wie letztes Jahr auch der BEX vermisst wurdest. Aber dann warst du wieder bei der PEX.
Genau, also obwohl die BEX mein Lieblingsevent ist, darf ich schon mal irgendwann nur zu den PEXen kommen und die BEX muss ich immer auslassen. Jochen, wir wollen trotzdem nicht nur über uns reden und über Events der anderen und über unsere Events, sondern auch über die News, die in den letzten Tagen in der Fintech-Welt, in der Payment- und Banking-Welt stattgefunden haben. Und ich glaube, wir kommen nicht aus in den Tagen, ohne über N26 zu sprechen. Ziemliches Nachrichten-Tuba-Wu, kann man sagen. Ziemliches Name-Dropping, was man dort die ganze Zeit hört. Ich glaube, und es fühlt sich so an, nicht so richtig, richtig klar, wer da was und wie jetzt wirklich in der Zukunft macht. Auch gestern war Maximilian Theiental auf der Bühne und erwähnte dann, dass er erwägt, in absehbarer Zeit in den Aufsichtsrat zu ziehen. Das war bisher, glaube ich, noch nicht irgendwo so bekannt. Aber lass uns mal kurz sortieren. Es sieht so aus, als wenn die beiden Gründer, die bisher immer noch drin waren und auch große Shareholder sind, jetzt aus dem aktiven Management der eine sofort, der andere über Zeit rausgehen wird und es ein neues Management geben wird und einen neuen erweiterten Aufsichtsrat. Sortier das mal bitte ein bisschen für uns.
Ja, also letztendlich, Valentin geht als Co-CEO erstmal raus, später wohl den Aufsichtsrat. Da gab es ja auch noch Diskussionen, wann er den Aufsichtsrat wechseln soll. Jetzt,
aber er ist noch nicht raus, muss man auch
aber
sagen.
Aber er ist noch nicht raus. Und das war ja das Lustige jetzt auch bei diesem Handelsbankgipfel. Es gibt jetzt 3 Co-CEOs von so einer Bank. Das ist ja auch sehr, sehr kurios. Dann Markus Mosen ist schon Co-CEO, also ist vom Aufsichtsrat in den Vorstand gewechselt.
Seit diese Woche, ne?
Genau. Und dann haben als sein Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzender ist Andreas Dombrett, Ex-Bundesbanker, berufen worden. Und wie gesagt, jetzt ganz neu der Maximilian, der wohl auch dann perspektivisch in den Aufsichtsrat geht, also ein bisschen auch so lame duck schon ist. Ich finde,
der bisher, vielleicht das muss man, glaube ich, nochmal sagen, der bisher, glaube ich, auch von den beiden Gründern derjenige war, der auch in der Bank als Vorstand dabei war und möglicherweise deshalb auch nicht sofort gehen konnte, wenn man sich das Konstrukt anguckt. Ne? Valentin war, glaube ich, nur in Anführungszeichen Co-CEO der Holding oder was auch immer, wie das Konstrukt ist. Und die Bank selber ist ja eine eigene Entity und da war Valentin, so wie ich jedenfalls verstehe, bisher nicht in der Führung. Ne?
Ja. Das ist auch so mein Verständnis, genau. Weil er als Jurist natürlich dann auch eher da an den Compliance-Themen näher dran ist als Valentin.
Lass uns mal kurz mal darüber nachdenken und reflektieren, was das bedeutet. Also, die Gründer gehen raus nach mittlerweile fast 10 Jahren oder 11
Jahren.
Über 10
Jahre, glaube ich sogar.
Ja. Gut oder schlecht?
Also ich glaube, bei der ganzen Thematik, da ist sehr viel unterschiedliche Interessen, auch unterschiedliche Kommunikationsstile passiert in der Öffentlichkeit, wo man, und das fand ich wenig schmeichelhaft für die Gründer, obwohl die aus meiner Sicht einen guten Job gemacht haben, wo die nicht so gut aussahen. Wahrscheinlich gab es da unterschiedliche Interessen mit unterschiedlichen Durchstichen an die Öffentlichkeit, um dann das eine oder andere Interesse zu verstärken. Da gibt es die Rolle der BaFin, die offensichtlich unzufrieden ist. Dann gibt es teilweise Rolle der Investoren, die unzufrieden sind. Finanzierungsrundenthematiken und das ist so eine Melange, die sehr stark in der Öffentlichkeit ausgetragen
und
wurde.
Und Macht über den Cap-Table, ne? Also ich
und
glaube,
Macht über den Cap-Table, genau. Ja.
Spielt ja auch noch eine große Rolle, ne?
Ja. Und das ist aus meiner Sicht nicht gut für die Bank, nicht gut für die Mitarbeiter. Die Endkunden interessiert es am Ende des Tages, glaube ich, erstmal gar nicht. Aber ich hoffe für alle Beteiligten, egal welche Interessen dahinter sind, dass jetzt bald mal wieder Ruhe reinkommt und die Bank dann im Grunde auch exekuten kann. Insbesondere im Kontext, wir haben es ja öfters mal diskutiert mit Revolut, wie stark Revolut da an N26 vorbeigezogen ist. Es gibt einen Stau von Features, die gelöst werden muss. Insofern ist die Arbeit auch auf der Compliance-Seite nicht wenig und die Leute müssen mal wieder ins Arbeiten kommen und nicht ständig mit der Presse diskutieren.
Und was hältst du von dieser Rochade, dass jetzt irgendwie 1 oder 2 Leute aus der operativen Führung in den Aufsichtsrat gehen und der Aufsichtsratsvorsitzende in die operative Rolle geht? Hast du sowas schon mal gesehen?
Denk mal an John Krein, damals CEO von der Deutschen Bank, der war ja auch Aufsichtsratschef oder Teil des Aufsichtsratschef war er nicht, aber Teil des Aufsichtsrats, der dann runtergegangen ist in die Bankführung. Das hat man immer mal wieder. Wie gesagt, ich glaube, da hat eine BaFin sehr stark eine Rolle gespielt, weil vielleicht ist dann irgendwann mal auch der Geduldsfaden geplatzt. Man sieht ja jetzt auch mit Markus Mosen, der ja auch ein erfahrener Zahlungsverkehrsexperte ist und BaFin-Führer schon hat, hier der Dombrett, der sehr erfahren ist, dass man da sehr erfahrene Menschen, insbesondere auch in der Compliance, jetzt ans Ruder lässt. Das, glaube ich, kann eher ein Signal geben, was das Problem ist. Und ich hoffe nur, dass wenn man jetzt zu sehr sich auf die Lösung der Compliance-Probleme, Geldwäsche-Probleme sich fokussiert, dass man dabei das Geschäft nicht aus dem Auge verliert. Und das ist sowohl jetzt mit dem neuen CEO Markus Mosen als auch mit dem neuen Aufsichtsratschef aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, dass sie dann weiterhin innovativ sind und auch im Wettbewerb bestehen als innovative Neobank.
Das war gerade auch so ein bisschen mein Gedanke, dass ich darüber nachgedacht habe, wunderbar, stabilisieren, die Probleme lösen, das ist, glaube ich, nötig. Das ist aber so das Brot- und Buttergeschäft, was ja stattfinden muss. Ja. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, da ziehen andere vorbei. Heute Morgen beim Handelsblatt die große Nachricht, dass Chase jetzt auf jeden Fall 2026 nach Deutschland kommen wird, also ein neuer Wettbewerber mit einer super finanzstarken Mutter dahinter, mit JP Morgan. Das ist doch, glaube ich, der nächste anderthalbste Schritt, nachdem man diese Probleme in der Führung, die möglicherweise mit der BaFin zusammenhängen, gelöst hat. Da muss man doch auch wieder auch ein Zeichen setzen, auch in Richtung, Wettbewerb möglicherweise auch, aber vor allen Dingen auch in Richtung Mitarbeiter, dass es weitergeht, dass halt weiter Innovationen.
Ja.
Und man muss ja eins sagen, zuletzt sind ja wirklich Features gekommen, über die wir lange nachgedacht haben, über die wir auch lange gesprochen haben. Die standen aber komplett im Hintergrund. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die jetzt erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren. Ob es das Mobile-Feature ist, also Mobile im Sinne von Telefontarife, ob es das Krypto-Trading ist, ob es das ETF- und Aktientrading ist. Da spricht momentan niemand drüber, was schade ist, weil letztendlich haben sie mindestens mal Gleichstand geschaffen mit ein paar anderen. Und ich glaube sogar, dass so die Integration von Krypto-Trading und Integration von Aktientrading super gut gelöst ist für eine Vollbank.
Ja.
Ich glaube, der Vergleich in Richtung Trade Republic oder Richtung Scalable ist immer misleading, weil die halt wirklich sich nur auf diese Features konzentrieren können und zum Beispiel sowas wie ein Girokonto bei der Trade Republic mehr oder weniger sehr schlecht integriert ist. Also noch nicht mehr, ich komme ja immer wieder zur Suche der Umsätze, die man nicht machen kann. Und insofern finde ich das, was da eine N26 gebaut hat, gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, darüber spricht momentan gar nicht. Und ich glaube, klar, dafür musst du erstmal aufräumen. Wenn du aufgeräumt hast, muss es aber, glaube ich, echt in die Richtung gehen, zu sagen, jetzt sprechen wir wieder über die Bank im Sinne von Funktionalitäten, im Sinne von, was macht sie aus, was macht sie anders. Weil ich glaube, da kannst du jetzt nicht noch ein weiteres Jahr oder ein weitere zwei Jahre ins Land ziehen lassen. Dann verlierst du komplett an Boden.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also das Trading bei N26 ist aus meiner Sicht 1:1 auf Trade Republic und Scalable Niveau. Also extrem gut gelöst. Mit Abstand im Vergleich zu allen anderen Banken, auch Direktbanken, die ich kenne, das beste Trading. Also von daher sehr, 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 sehr gut handwerklich die Arbeit gemacht. Und wir sehen ja auch diesen sehr verkorksten Start der BBVA mit ihrer Neo-Banking-App, der Versuch, da irgendwie mit dabei zu sein, dass es eben doch nicht so einfach ist. Also von daher hat N26 im Moment alle relevanten Dinge im Portfolio. Da muss vielleicht ein Kinderdepot kommen und Kinderkonten und vielleicht auf der Business-Kontenseite ein bisschen stärker. Da sind sie auch schon ein bisschen da. Also eher das, was sie haben, auf die Straße bringen, noch ein bisschen ergänzen. Und ich hoffe nicht, dass sie da ihre jugendliche Unbekümmertheit im Marketing verlieren durch die sehr senioren, grauhaarigen Banker, die sie jetzt reingeholt haben.
Naja, Marketing sieht man ja schon seit langer Zeit nicht mehr. Wenn du dich erinnerst, so vor zwei, drei Jahren gab es ja eine ganze Menge auch Out-of-Home-Marketing von N26. Und hey, guck dir mal bitte an, wie präsent Bitpanda zum Beispiel in der Öffentlichkeit ist.
Ja.
Also eine Trade Republic, finde ich, ist nicht so sichtbar, aber auch eine Scalable, wie viel Out-of-Home du von denen siehst, wie viel online, weiß ich gar nicht. Irgendwie stolper ich da wahrscheinlich, weil ich Kunde bin oder sowas, irgendwie seltener drüber. Aber Out-of-Home ist schon echt beachtlich. Jochen, ich glaube, genug geredet über N26. Wir müssen auch keine Ratschläge geben, sondern die Kolleginnen und Kollegen sind ja erfahren genug.
Sind erfahren genug, genau.
Und deshalb war es auch nur eine Einordnung von unserer Seite. Ein nicht viel Spannenderes, aber ein fast schon Krimi, den wir in der letzten Woche gesehen haben und den unser lieber Kollege Nils Wischmeier mit aufgedeckt hat in seiner Dimension, in seiner Größe, war das, was kann man, glaube ich, sagen, den Banken und Sparkassen in Deutschland und PayPal diese Woche stattgefunden hat. Und ich möchte von dir auch gerne mal wissen, jetzt redet PayPal von einem Bug, der da stattgefunden hat, aber ist das eigentlich ein deutscher Bug, weil wir eigentlich fast nur über Lastschrift reden? Oder was ist da passiert? Komm, lass mal kurz einordnen. Also die Banken legen PayPal-Zahlungen auf Eis und warum?
Also erstmal der Hintergrund war, es gab ein Sicherheitsproblem der Woche vorher. Da gab es einen Hack, wie es häufig auch Versuche im Phishing-Bereich bei PayPal gibt. Es gab insofern nichts Neues. So, und dann gab es diese, diese Lastschriften, die eingereicht wurden, mit ungewöhnlich einzelnen, ungewöhnlich hohen Lastschriften, teilweise Lastschriftbeträge von 150 Millionen Euro. Da sieht man, das war kein Hack, welcher Betrüger versucht, eine Lastschrift von 150 Millionen einzuziehen, teilweise mit veralteten Bankdaten. Das war wohl bei manchen Banken so massiv in der Abarbeitung und rausfinden, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch, dass die Zugfolge hochgezogen wurde und pauschal alle Lastschriften abgelehnt wurden, was dann natürlich so einen Ripple-Effekt hat. Auch die Kunden, die berechtigt bezahlt haben, haben dann ihre Ware nicht bekommen. Der Händler hat sein Geld nicht bekommen. Also eine ziemlich große Störung.
Jochen, lass mir mal kurz einhaken. Du bist mir gerade einen Schritt zu weit. Fang mal einen Schritt vorher an. PayPal-Zahlungen, wie werden sie abgewickelt? Und was macht PayPal eigentlich, wenn du in der Regel Zahlungen abwickelst? Weil ich glaube, das ist nochmal wichtig für die Einordnung, was da eigentlich passiert. Weil viele denken ja, hey, PayPal-Zahlung ist ganz einfach. Ich nutze mein PayPal-Konto, ich schiebe Geld von links nach rechts. Und irgendwann hat man wahrscheinlich mal eine Funding-Methode hinterlegt. Also das heißt, wie das PayPal-Konto gefundet ist. Die wenigsten werden Guthaben auf ihrem PayPal-Konto haben. Was passiert normalerweise? Und was ist sozusagen auch der Default in Deutschland?
Ja, deswegen, ich wollte erst mal erklären, was passiert.
Sorry.
Und dann, ich habe von Anfang an gesagt, das ist ganz, 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 ganz komisch. Weil wenn es ein Risikoproblem und ein Hack war und ein Sicherheitsproblem, wie alle geschrieben haben, dann wäre es ein PayPal-Global-Problem gewesen. Weil das ist global. Und es gibt nicht irgendwie einen Hack, der dann nur in deutscher Ballastschrift gilt, sondern das ist ein globales Thema. Das war es aber nicht. Hat, by the way, auch der Aktienkurs null reagiert. Das heißt, wir haben es mit einem speziellen Lastschriftthema in Deutschland zu tun. Offensichtlich auch gar nicht mit Lastschriften im Ausland. Es gibt ja auch Lastschriften in Spanien, in Niederlande, bei PayPal. War alles nicht, nur in Deutschland. Weshalb ich erstmal gesagt habe, also ein Hack und ein Sicherheitsproblem bei PayPal kann es nicht gewesen sein. Vielleicht sogar einer der PayPal-Dienstleister, die für die Lastschrifteinreichung in Deutschland verantwortlich sind, gab es da ein Problem. Wie es sich jetzt herauskristallisiert, scheint es wohl ein Programmierfehler zu sein. Es gibt Stimmen aus der Bankensicht, die sagen, vielleicht sind es einfach interne Testfälle im Lastschriftbereich, die plötzlich richtigen Lastschriften ausgelöst haben. Also insofern, galt nicht für die Kreditkarten, es galt nicht für Top-Up, sondern ausschließlich für die Lastschriftverarbeitung und das offensichtlich nur in Deutschland.
Ja, krass, ne? Also krass, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass PayPal ja gerade so eine Art, ich will nicht sagen Schamoffensive, aber nochmal eine Offensive auch Richtung Endkunden gestartet hatte. Du erinnerst dich, Sie waren mit die Ersten, die jetzt angefangen haben, NFC-Zahlungen am Point of Sale zu ermöglichen. Da haben ja auch beide gesagt, das ist eigentlich ganz gut gelöst. Wenn du jetzt bei PayPal gewesen wärst, was hättest du gemacht? Kopf in den Sand und ganz schnell weglaufen? Oder was hättest du getan? Weil das ist ja wirklich, das klingt ja wirklich nach Desaster, ne?
Also man muss erstmal sagen, PayPal gibt es seit 20 Jahren in Deutschland. Seit 20 Jahren lief das System sehr gut auf einer hochskalierten Variante. Insofern muss man sagen, die haben bislang ihren Job sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und sowas kann leider immer mal passieren und man muss sich darauf vorbereiten. Das Problem, was man hörte, wenn man mit den Banken gesprochen hat, war, dass es keine Mitarbeiter gab, die man irgendwie kontaktieren kann. Auf der PayPal-Seite, genau. Und erstmal rauszufinden, wer kann denn da, ist denn ansprechbar. Dann wahrscheinlich auf der PayPal-Seite war Riesenchaos rauszufinden, was ist denn überhaupt das Problem?
Und wenn es nur in Deutschland ist, müssen wahrscheinlich auch in den USA erstmal keinen dafür bekommen, der sich dafür zuständig fühlt und überhaupt Bock darauf
exakt,
hat. Ne?
So exakt. Also ich nehme an, die Kollegen, die in Luxemburg sitzen, also ich saß ja damals mit Cameron Zaki, der jetzt dann zu Adyen gegangen ist, der für den Zahlungsverkehr in Europa zuständig war, saß ich am Nebentisch. Insofern, ich wüsste, wen ich anrufen müsste. Ich kenne die Person, ich kenne nur die Rolle, die gibt es in Luxemburg. So, und da ist natürlich dann die Frage, kann die Person, weil die auch sehr Senior ist, dann sofort alles rausfinden, weil das natürlich dann in vielen Bereichen ein Problem sein könnte. Also von daher glaube ich, war erstmal ein Riesenproblem ansprechbar, jemanden zu finden, der das Problem identifizieren konnte und dann natürlich eine Lösung herbeiführen. Gleichzeitig rufen natürlich die Kunden bei PayPal an, die rufen bei den Banken an und das ist das nächste Thema, was wohl passierte. Wenn sowas passiert, gibt es eigentlich die klare Regel bei PayPal, wir tun das rückabwickeln und dann gibt es wieder eine Gutschrift bis hin auf die Funding-Methode, also Lastschrift. Um offensichtlich den Kundensturm abzuarbeiten, und die frustrierten Kunden hat man dann Gutschriften generiert aufs PayPal-Konto, sodass dann hinten dran die Banken nicht wussten, ist die Transaktion jetzt schon abgearbeitet von PayPal mit einer Gutschrift aufs PayPal-Konto oder mussten wir die noch abarbeiten? Also das Chaos wurde noch verstärkt. Insofern, ich glaube, das war kein gutes Beispiel für eine gemeinsame Aktion, Probleme zu lösen. Und dann kommen natürlich noch die unterschiedlichen Aufsichten dazu. Eine Luxemburger Aufsicht, eine BaFin, eine Bundesbank, die für den Zahlungsverkehr zuständig ist. Also das war eine sehr interessante Melange. Und ich glaube, nach dem Fehler, wenn das dann alles mal aufgearbeitet ist, sollte es hoffentlich eine bessere Kommunikation unter allen Beteiligten geben.
Also eine Postmortem-Analyse scheint scheinbar notwendig zu sein.
Und die ist absolut nötig, ja.
Wenn Vero in Deutschland schon einen Schritt weiter gewesen wäre, die europäische Zahlvariante, wäre das ja wahrscheinlich eine schöne Möglichkeit gewesen, darauf hinzuweisen, ne?
Wäre nicht, wurde gemacht. Also die es gibt Screenshots von den Volksbanken, die sagen, prüfe deine Transaktion und nutze Vero. Was natürlich sehr weit aus dem Fenster sich gelehnt wird, weil
das meine ich ja, wenn es weiter gewesen wäre.
Der Kunde kann nicht Vero nutzen, wie er PayPal nutzt. Da ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Emotion bei dem einen oder anderen Banker durchgegangen.
So, glaubst du, dass das Thema jetzt gelöst ist oder werden noch Zahlungen gerade rückabgewickelt?
Meines Wissens ist es unterschiedlich. Es gibt Banken, die haben es am ersten Tag gelöst. Die haben die Transaktionen rauskategorisiert und das war's. Und es gibt Banken, die dann quasi Zugbrücke hochgezogen haben. Und da ist natürlich dann das Problem über Tage, dass gar nichts für abgearbeitet werden muss. Und das sollte, glaube ich, jetzt hoffentlich alles abgearbeitet sein. Und nach vorne betrachtet hoffe ich, dass die beiden oder die Banken und PayPal jetzt mal endlich die Telefonnummern ausgetauscht, damit sowas wieder ist, dass man das mal schneller reagieren kann im Sinne des Kunden.
Und krass, ne? Das war mal ganz kurz gesagt. Modernes E-Commerce-Payment dann doch wiederum letztendlich auf der Lastschrift abwickelt und dieses uralte System der Lastschrift gerade einfach dann wieder zeigt, kann auch zu Problemen führen, ne?
Ja, vor allem, was da für Player mit drin spielen. Also wusste ich selbst auch nicht. Ich meine, ich weiß, dass die Deutsche Bank die Lastschriften von PayPal zentral verwaltet
abwickelt
und dann quasi einreicht in die Banksysteme. Dann bei den Sparkassen sind es halt dann diese zwei Landesbanken, die Helaba und die Bayern LB. Das wusste ich auch nicht, dass die da mit drin sind. Und dann geht es irgendwann in die Finanzinformatik und bei den Sparkassen rein. Bei den Genos ist es wahrscheinlich ähnlich wie der Z-Bank. Also von daher, wie viel Player da irgendwo noch in der Wertschöpfung drin ist, die dann wahrscheinlich alle gleichzeitig versuchen, auch PayPal zu erreichen. sehr interessante Entwicklung.
Also jetzt haben wir schon zwei Themen, die eigentlich fast einen gesamten Podcast für sich in Anspruch nehmen könnten. Deshalb müssen wir noch schnell weitermachen. Und wir haben ja schon vor einigen Wochen über den Stablecoin Eurau, also von Eurunity, gesprochen. Und der ist jetzt auch auf Bitpanda gelistet. Also ich glaube, man sieht gerade fast Tag für Tag, Woche für Woche neue Meldungen von Eurunity. Und es geht gerade um Distribution, ne?
Ja klar, die müssen jetzt ihr Netzwerk aufsetzen. Bitpanda ist nett. Ich würde Bitpanda jetzt nicht als relevante große Trading, also wo Daytrader sind, ansehen, weil da ist Bitpanda viel zu teuer. Die ist einfach nur Endkundenkauf, das große Volumen, wo auch Tether und Circle sind, ist ja bei den Daytradern und bei den eher in Dubai basierten großen Trading-Plattformen. Da muss es auch noch rein, aber letztendlich, das ist Arbeit, da werden die auch früher oder später reinkommen und da geht es darum, die Netzwerkeffekte zu heben und Mehrwert für die Endkunden zu generieren auf europäischer Ebene.
Agree. Und ich glaube, Bitpanda ist ein typisches Beispiel dafür, dass du sagst, okay, wir sind reguliert, also wir als Eurunity mit dem Eurau, Bitpanda ist reguliert und deshalb ist es natürlich auch eine schöne Kombination, dass auf einer regulierten Börse ein regulierter Stablecoin unterwegs ist und insofern passt, glaube ich, das irgendwie auch ganz gut zusammen.
Total.
Dort, das größte Volumen stattfindet, ist eine andere Frage.
Jochen, das ist ein erster Schritt. Ich meine, warum soll jede Kryptobörse drauf warten, da diesen Stablecoin einzusetzen? Da kommt ja auch erstmal Pushback. Und wenn man kann sagen, guck mal, ich habe hier Bitpanda, großer europäischer Player, ist das schon mal ein Qualitätsmerkmal.
Absolut. Jochen, über Twint haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesprochen, als wir über die Kartellbehörden oder die anderen Payment-Verfahren gesprochen haben, die in der Schweiz fast ein Kartellverfahren lostreten wollten. Jetzt überschreitet Twint die 6 Millionen Nutzermarke in der Schweiz. Also ich meine, 6 Millionen in Deutschland wäre schon viel. Das wären schon so, keine Ahnung, 8%. 6 Millionen in der Schweiz sind wahrscheinlich
fast alle.
Fast alle? Ich weiß es gerade nicht, wie viel Einwohner die Schweiz hat. Aber es klingt für mich irgendwie danach und möglicherweise auch noch viele Touristen, die es vielleicht dann auch nutzen. Aber krass, oder?
Ja, total. Also ich war ja jetzt im Urlaub in Zweititalien, aber bin über die Schweiz nach Italien gefahren und wir haben Zwischenstopps gemacht in der Schweiz. Ich konnte sogar weil ich kein Schwindkunde bin, aber hätte mein Parken in der...
Hättest du Schwindkunde werden können? Also ist es
habe ich gar nicht ausprobiert.
Das hätte man mal Jens fragen sollen, ob man Schwindkunde werden kann und wie die Funding-Methode, ob das nur Schweizer Banken sind. Also wäre ja eine spannende Frage. Aber eigentlich macht es ja Sinn, dass du Schwindkunde werden kannst, eine internationale Funding-Methode dahinter legst und dann halt auch am Point of Sale in der Schweiz bezahlen kannst im Urlaub, oder?
Ja, die Frage ist, ob sich das lohnt mit App und so weiter und Registrierung für die paar Transaktionen.
Also aber
du hast jetzt
zwei Hausaufgaben, Jochen. Eine Hausaufgabe, du findest raus, wie viel Einwohner die Schweiz hat, und die zweite, du findest raus, ob man Twint nutzen kann, auch aus Deutschland heraus.
Ich werde beim nächsten Mal berichten, nicht.
Weil ich wollte gerade sagen, wirst du vergessen haben bis zum Ende des Podcasts. Jochen, die Firma Subcapitals hatten wir schon bei uns im Podcast. Und das war so eine AI-basierte Firma, die eigentlich sowas wie aktiv gemanagte Fonds machen wollten und die über Banken distribuieren wollten, waren sich in ihrem Geschäftsmodell noch nicht hundertprozentig klar, kamen aus München, sind dann jetzt dann doch irgendwie in die Insolvenz geschlittert und sind übernommen worden von der Orca Capital. Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass hinter der Orca Capital wiederum die Sino AG steckt. Was sagst du?
Sehr speziell. Sino ist ja, um da vielleicht nochmal Kontext zu geben, auch der frühe Partner und Investor in Trade Republic gewesen.
Das ist die indirekte Form, heute in Trade Republic zu investieren, ne? Weil Sino gelistet ist.
Wir haben noch ein paar Anteile. Ja, schön, generell muss ich sagen, nach so Insolvenzen schön, dass es in irgendeiner Weise weitergeht. Für die Mitarbeiter und auch, dass die Plattform weiter genutzt werden kann. Das ist eines von vielen Bereichen, wo wir ja teilweise gar keine Insolvenzen haben, wo ja auch Startups oder Fintechs verkauft wurden an etablierte Player, die quasi die Technik und die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das sind wahrscheinlich in der Regel alles keine lukrativen Exits für die Gründer, aber zumindest sieht man, es gibt da Bedarf und die Plattformen werden weiter genutzt. Und insofern, das finde ich bei der Situation, was ja mit Insolvenz nicht schön ist, zumindest ein positiver Ausgang.
Vielleicht kannst du einfach auf eine einfache Art und Weise und günstige Art und Weise das Thema AI, KI einfach auch in deine Firma reinholen. Ne?
Ja, genau.
Jochen, über Klarna müssen wir kurz sprechen. Haben wir auch in den letzten Folgen immer wieder mal getan. Auf der einen Seite geht es los mit Cashback-Funktionen, die sie jetzt im UK anbieten können, weil sie eine neue Lizenz haben. Aber sie erwägen jetzt auch wiederum das zweite Mal den Börsengang oder mindestens zweite Mal oder dritte Mal oder vierte Mal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Kannst du auch mal in der Hausaufgabe mitnehmen. Wie oft wurde der Börsengang von Klarna announced? Also jetzt wieder in den USA. Und du hast beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass es eigentlich so scheint, dass die letzte Absage vom Timing her doof war. Was sagst du jetzt? Werden mit 13 bis 14 Milliarden bewertet. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, über 20, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, ich glaube 16 war es.
Also
war ein Tick, okay. Ist jetzt ein Tick weniger als beim letzten Mal.
Beim vorletzten Mal über 20. Was sagst du zu Klarna, zu den beiden Sachen? Cashback auf der einen Seite und Börsengang auf der anderen Seite.
Ja, also Cashback ist ein Kernfeature von Klarna, von daher macht es Sinn, dass sie es jetzt ausrollen. Sie brauchen dafür eine Lizenz. Sie haben ja nur sie haben zwar eine Banklizenz in Schweden, aber sie haben die Lizenz natürlich dank Brexit nicht in UK, da haben sie jetzt eine FCA-Lizenz und können das insofern auch anbieten. Quasi eine Feature-Ergänzung, nichts Besonderes. Hinsichtlich des Börsengangs, also sie haben immer spekuliert, es gab bislang einen Börsengang, den sie versucht hatten, da gab es dieses S1-Formular bei der Nasdaq im Frühjahr diesen Jahres, da wurde ja dann irgendwie gesagt, weil das Börsenklima so schlecht war, das haben wir abgesagt. Ich habe das ja nie gekauft, weil gleichzeitig sehr viele andere Fintechs sehr erfolgreich an die Börsen gegangen sind. Wir haben gerade über Stablecoins gesprochen, Circle ist an die Börse gegangen und eToro. Das waren alles extreme Success-Stories, die kurz nach dem Zeitpunkt an die Börse gegangen sind, wo Klarna an die Börse gegangen sein wollte. Insofern habe ich nie verstanden, warum man da jetzt genau die Reißleine gezogen hat. jetzt versuchen sie es wieder. Das Börsenklima ist weiterhin gut. Gut, es gab, früher gab es ja mal einen kurzen Dip wegen diesen Zolldiskussionen, aber das war in ein paar Wochen dann und ein paar Tagen wieder zurück. Und jetzt versuchen sie es mit einem leicht reduzierten Bewertung zwischen 13 und 14 Milliarden. Vielleicht ist es auch strategisch zu sagen, wir glauben, wir haben 16, 17 Milliarden Marktkapitalisierung tatsächlich und wollen eine Success-Story haben, also sprich positive Nachrichten, wie geht da die Börse und der Kurs steigt gleich um x Prozent. Sie wollen dabei, ich glaube, 1,4, 1,5 Milliarden einsammeln an Cash für die weitere Expansion. Bin gespannt, ob es diesmal klappt und auch gespannt vor allem, was nach dem Börsengang an Zahlen kommen, weil es ist ja immer so, dass die Zahlen für den Börsengang optimiert werden, um es freundlich auszudrücken. Und dann wird dann nach dem nächsten Jahr plötzlich so ein paar Sachen rausgefunden, die man nicht kommuniziert hatte. Insofern bin ich mal gespannt, was Klarna da insbesondere auf der Profitabilität und auf der Risikomanagement-Seite nach dem Börsengang disclosed.
Also ich glaube, es ist einfach jetzt mal langsam Zeit, lang genug drüber geredet und wir wollen dann mal wirklich die Zahlen sehen und wir wollen dann irgendwie auch, wenn sie public sind, auch immer wieder Zahlen sehen. Ne?
Ja, ja.
Jochen, eine von den weiteren, ich sag mal, B2B-Banken und ein bisschen Banking-as-a-Service-Banken ist ja schon lange die Raisin Bank. Und neben der Solaris und ein paar anderen waren die halt auch die ganze Zeit unterwegs und haben dem einen oder anderen so Banking-as-a-Service, Bank-as-a-Service angeboten. Das lief aus meiner Perspektive immer sehr geräuschlos und ein paar Mal gab es auch die Meldung, dass es einfach auch ein schöner weiterer Revenue-Stream für Raisin im Gesamten ist. Andreas Wolf hat das Ganze gemanagt, der vor ein paar Wochen zurückgetreten ist. Und jetzt kommen Geldwäscheprobleme. So wie es scheint, fast bei jeder Bank as a Service, Banking as a Service, wie hochkommt. Was sagst du denn dazu?
Ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die BaFin diese Geldwäsche-Thematik erst auch bei den PSPs durchgespielt hat. Die sind ja von PSP zu PSP zu PSP gegangen. Da kam immer das Gleiche raus, Sonderbeauftragte, Geldwäscheprobleme, Strafen. Und dann auf der Bankenseite eine Solaris-Bank, eine N26, eine Raising-Bank, jetzt eine Check24-Bank, genau das Gleiche.
Du meinst, das ist eine Blaupause?
Weiß ich nicht. Also die BaFin wird ja nicht irgendwie Strafen verhängen, wenn es keinen Grund dafür gibt.
Man könnte das skalierendes Geschäftsmodell nennen auf einer anderen Seite.
Möglicherweise, ja. Nee, aber Raisin Bank ist ja insofern auch ein bisschen spezieller, weil das ja eine etablierte Bank ist. Also die ist ja keine neu gegründete Bank, Neobank, sondern Raisin hat ja die Bank gekauft. Es war ja eine Frankfurter Bank. Insofern hat man da ja auch entsprechend Infrastruktur in der Marktfolge aufgefahren gehabt. Insofern, das ist was anderes als die klassischen Neugründungen. Aber ich nehme an, dass die genau die gleichen Probleme haben wie alle anderen, dass dann im Wachstum, was man vielleicht dann überschätzt hat, was für eine Auswirkung das auf der Marktfolgeseite hat, dass man da dann die entsprechenden Systeme, Personal etc. nicht nachgezogen hat und dann die üblichen Themen mit der Meldung der Geldwäsche verzögert waren oder was auch immer.
Und ist die Korrelation der Ereignisse, der CEO tritt zurück und die BaFin kommt ins Haus, Zufall?
Nö, ich glaube, da gibt es dann schon eine Korrelation.
Dann lassen wir das mal so stehen. Aber wie wir immer schon gesagt haben, kein Podcast ohne Raisin. Aber dieses Mal mit einer etwas anderen Nachricht.
Ja.
Jochen, unser Kollege Kevin ist ja mittlerweile bei Naro und deshalb müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, was wir darüber sagen, wie wir das Ganze darstellen und dass es nicht zu werblich wird. Aber trotzdem, Naro öffnet den Zugang zu alternativen Investments bereits ab 1 Euro. Was heißt das? Ich glaube, wir haben auch schon mal über Naro gesprochen. Wir haben schon mal über das Thema alternative Investments gesprochen. Was hat hier passiert, dass einfach eine Firma die Möglichkeit gibt, in Venture Capital, in Private Equity und in Infrastruktur ab 1 Euro zu investieren. Was sagst du?
Ja, das hatten wir, wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, auch über die Menschen und die Unternehmen der Wertschöpfungskette, die dann natürlich alle auch ein bisschen von der Rendite fressen. Ob das jetzt ein Euro ist, Einstiegshürde, oder 100 Euro, weiß ich nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Prinzipiell finde ich es sehr begrüßenswert, dass diese alternativen Investments und Anlageklassen jetzt demokratisiert werden und ich eben nicht mindestens $250.000 habe, um da irgendwie in so ein Private Equity oder Venture rein zu investieren, wo ja dann auch nur wieder nur ein Klumpenrisiko da ist und ich auch das nicht streuen kann und dann abhängig bin, dass dann genau dieser Fonds gut performt. Vielleicht hat der Vorgängerfonds gut performt und der Nachfolgefonds performt gut, allerdings dieser eine vielleicht nicht. Also insofern, da hat man auch wieder ein paar Risiken. Insofern ist es sehr, sehr gut, dass da die Hürden reduziert werden und man das streuen kann. Ob das jetzt ab einem Euro sein muss oder ab 100 Euro oder 1.000 Euro, kann man sich streiten. Also ich sehe da den Mehrwert.
Ich glaube, der Euro ist, glaube ich, eine Marketing-Message.
Sind
wir uns, glaube ich, klar, dass es einfach um diese Aussage geht. Aber in der Tat sollten wir vielleicht mal irgendwann auch mal mit den Kolleginnen und Kollegen einen Podcast machen, um auch mal darüber zu sprechen, was eigentlich ihr Part in der Wertschöpfung ist und auf welche anderen Player man überhaupt alles setzen muss. Und dadurch ist natürlich auch immer die Frage berechtigt, ist das dann überhaupt noch wirtschaftlich zu machen, wenn da so viele Player in der Wertschöpfungskette drin sind und wer verdient da eigentlich überall mit, ne?
Ja, was also wirtschaftlich ist das, wenn man die Renditen von Private Equity anschaut, da kommt genügend bei rum. Da kommt auch ordentlich was beim Endkunden dann trotz der Riesenwertschöpfung an. Die Frage ist nur, dann ist man auch vielleicht auf einer Ebene, wo es doch nicht mehr so attraktiv ist, in alternative Assetklassen zu investieren und dann vielleicht doch wieder ein normaler MSCI World oder Gold besser wäre.
Jochen, wir haben noch eine weitere Mitteilung, eine weitere News, die, glaube ich, ganz interessant ist. Die DWP Bank, und da kann man eigentlich sagen, ein Großteil der deutschen Banken, weil halt viele Banken an der DWP Bank beteiligt sind, übernimmt das Fintech Lemon Markets und startet jetzt selber Brokerage as a Service. Was sagst du?
Ja, das hatte ich ja gerade eben so ein bisschen angedeutet mit Plattformen kaufen und keine, vermutlich keine lukrativen Exits. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein toller, grandioser Exit für Lemon Markets ist. Aber es ist ein
und
Exit.
Und deren Investoren?
Und deren Investoren, genau. Aber es ist ein Exit und generell muss man natürlich sagen, dass insbesondere die klassischen Banken, Sparkassen und Volksbanken die Einfluss der Neobroker maßlos unterschätzt haben. Genauso wie damals den Einfluss der damaligen Direktbroker unterschätzt haben und dann irgendwann auch einen jeweils Broker gebaut haben, der nie abgehoben hat. Jetzt versuchen sie das Gleiche in Grün, ist ja auch in der Presse, dass zumindest bei den Sparkassen der Präsident sehr negativ drüber gesprochen hat, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dass man die jungen Kunden im Brokerage verloren hat. Das spielt da mit rein, dass man da vermutlich dann eine Plattform und ein kompetitives Angebot aufbaut, was mit Trade Republic und Co. die eher jungen Kunden bei den Sparkassen und Volksbanken adressieren kann. Ja, mal gucken, ob sie es hinbekommen. Und vor allem, ob sie die Straße bekommen. Die Plattform zu bauen, hat man damals bei den Direktbrokern gesehen, mit S-Broker und Genobroker, ist jetzt nicht dramatisch. Es geht darum, das auf die Straße zu bringen.
War auch nicht dramatisch erfolgreich.
Ja, eben, das meine ich ja. Die Plattform ist da, aber muss vertrieben werden.
Genau. Also ich glaube, die interessante Frage wird, glaube ich, sein, ob die DWP Bank, die ja selber auch ein Stück weit um ihre Relevanz kämpft, dann schafft, der relevante Player für ihre Shareholder und für andere Kunden zu bleiben und zu sein. Weil wir ja gerade aus dem Sparkassensektor, die ja ein augenrelevanter Kunde der DWP Bank sind und waren, ja gehört haben, dass die DEKA Bank eine ganze Menge von diesen Aufgaben, die eigentlich bisher bei der DWP Bank liegen, übernehmen will. Und das wird, glaube ich, eine interessante Konstellation. Ne? Also ob du dann die Banken und Sparkassen weiter bei dir hast oder ob du da neue Kunden holen musst. Aber wir halten mal die Daumen für Max und Team, dass das ja, der richtige Vertriebskanal für sie wird und ich sag mal, der sichere Hafen, der möglicherweise bei dem einen oder anderen Kunden auch immer wieder gefragt war, bist du denn wirklich sicher? Bist du auch noch in 2 Jahren da? Weil wenn man mal einmal kurz einen kleinen Schritt zurückgeht, du hast gerade über das Thema Exit gesprochen, es ist ja schon so, dass ein Markt dafür da ist. Das sehen wir ja an den Kollegen von Upwest und was Martin Kassing mit seinem Team da machen. Das ist ja wirklich krass zu sehen. Also die gewinnen ja mehr oder weniger Woche für Woche neue Kunden. Jetzt war es gerade die Santander, die sie gewonnen haben dafür, eine N26, eine Revolut, einige andere nutzen ja dieses Brokerage-as-a-Service-Angebot von Upwest. Und letztendlich ist das, was Lemon Markets angeboten hat, ja nichts anderes. Also es ist jedenfalls sehr, wenn man das sich so anguckt, von den Funktionalitäten sehr, sehr ähnlich. Aber da schien es einfach einen so einen typischen Winner zu geben, der das ganze Thema genommen hat. Und für den anderen blieb nicht mehr viel Platz, was krass ist, finde ich eigentlich, dass du dann nicht mehr Wettbewerb siehst. Und du hast natürlich irgendwie noch eine FNZ mit ein paar anderen, also ganz große etablierte, aber dass gerade unter den neuen einer so dominant ist, oder findest du das nicht erstaunlich?
Ja, das Hauptproblem ist natürlich, dass man erstmal zeigen muss, dass man sicher ist. Und in den Bereichen ist natürlich Compliance und stabile Sicherheit bei den Plattformen das eine, Sicherheit auf der Shareholder-Ebene das nächste. Und das ist natürlich erstmal ein wahnsinniger negativer Netzwerkeffekt, gegen den man mal anarbeiten muss und überwinden muss. Und Abwes hat es geschafft. Die Kollegen hier haben es jetzt nicht geschafft oder haben, ja, haben es
ganz kurz sehr schwer getan. Abwes hat es, glaube ich, auch geschafft, weil sie als Shareholder so einen namhaften Player wie BlackRock mit drin haben. Ne? Ich glaube, das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen.
Genau. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich kenne so ein bisschen von der Traxpay-Zeit. Da war das ja auch ähnlich, lässt man da irgendwie so ein kleines Startup ans ERP-System dran und die Payments manipulieren. Da half es natürlich sehr, dass man Banken als
Shareholder hat.
Manipuliert
hat das überhaupt nicht, ne?
Doch, klar, wir haben die Payments, die dann in 30, 60, 90 Tagen waren, insofern manipuliert, dass sie morgen rausgehen. Also wir hatten da relativ viel technische Macht und da muss man auch sehr viel Vertrauen
haben. Ja, aber du hast sie hoffentlich effizienter gemacht und nicht manipuliert.
Ja, natürlich. Aber letztendlich habe ich ein Payment angefasst und verändert.
Das Wort hast du im Sales Pitch hoffentlich nicht benutzt.
Nein, natürlich nicht.
Jochen, lass uns kurz über Stripe sprechen, die jetzt den deutschen Markt mit einem Berlin-Hub angehen und neue Services für KMU anbieten. Und sowas wie Pay by Bank anbieten, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, aber auch Wachstumskapital via Stripe Capital, also eine ganze Menge an Funktionalitäten, die halt gerade in dem kleinen mittelständischen Unternehmerbereich stattfinden und sich, glaube ich, gerade so ein bisschen etablieren wollen, nicht nur als Zahlungsverkehrsdienstleister, also PSP und Acquirer, sondern halt für ihre Merchants eine ganze Menge mehr machen wollen. Was sagst du?
Ja, wir reden ja gleich noch über Worldline und ich glaube, das ist ein klares Signal an die etablierten Player, Worldline, Nexi und Co., dass jetzt Erdin hat es ja auch schon lange ein Office in Berlin, dass die Challenger mehr und mehr lokal da sind, mit lokalen Ansprechpartnern, dann natürlich dann auch für die lokalen Händler im Vertrieb noch stärker wahrnehmbar sind. Und insofern, die Situation für die Nexi und die Worldline wird insofern nicht besser. Stripe haben super Produkte, haben dann auch mittlerweile dann vor Ort sehr gute Leute. Und das ist im Wettbewerb etwas unangenehm.
Ja, es ist eine Baustelle hinter mir und deshalb versuche ich mal zwischendurch auf Mute zu gehen. Aber beeindruckend, was Stripe weiterhin für eine Geschichte schreibt und wie sie einfach Schritt für Schritt ihre Dinge weiterhin vorantreiben. Ne?
Ja, total. Extrem gut executed. Also wenn man, wir reden ja immer über Wachstumsprobleme und wir haben gerade auch angefangen mit N26. Ich glaube, Stripe ist ein Beispiel, wie ein Startup von ganz früh an sehr, sehr gut gemanagt wurde, immer noch von den gleichen
Gründern. Das wollte ich gerade sagen, aber da sind es immer noch die gleichen beiden Brüder. Ne? Ich glaube,
die natürlich auch mitgewachsen sind
mit den Anforderungen. Ja, und ein Team aufgebaut. Ne?
Ja.
Aber schon krass.
Gut ab, was die Kollegen da gemacht haben.
Und damals unfassbar jung. Also ich habe die da mal kennengelernt auf einem Frühstück, was die Kollegen damals von Jimdo veranstaltet haben im Rahmen des Chaos Computer Club, der Chaos Computer Konferenz. Und da habe ich die beiden damals kennengelernt und die waren echt noch blutjung, muss man sagen.
Sie haben aber auch gute Investoren gehabt mit einem riesen Netzwerk im Silicon Valley und dann natürlich darüber auch Zugang bekommen. Also von daher sehr, sehr viel, sehr gut gemacht.
Jochen, unsere Kollegen von Bank aus Holland starten jetzt auch den Kryptohandel. Was mir das zeigt, ist, Krypto ist mittlerweile Commodity für jede Neobank und möglicherweise auch mehr, oder?
Total. Also letztendlich, wir hören ja mehr und mehr an Player, die das machen. Ich befürchte, die schauen alle mehr auf Revolut, was Revolut da verdient, und die schauen auf Bitpanda, was Bitpanda verdient. Aber nur weil man es jetzt auch kann, heißt noch lange nicht, dass es ein Erfolgsmodell ist. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, die Kollegen von FlatEx haben ja auch Kryptohandel eingeführt. Da hat man nichts mehr gehört, was da an Volumen bei umgekommen ist. N26 hat Kryptohandel eingeführt, hat man auch nichts gehört am Volumen. Ich befürchte, das ist jetzt ein Commodity, wie du sagst. Da kann man nicht mehr großartig an Volumen generieren. Vor allem, weil ja die großen Kryptos als ETFs jederzeit schon handelbar sind. Ich bin mal gespannt, wenn dann tatsächlich mal die Sparkassen und die Volksbanken im großen Stil Kryptohandel einführen, ob die erfolgreicher sind oder ob das dann auch so ist nach dem Motto, naja, eigentlich die, die es wollen, haben es schon. Und die, die es nicht wollen bei einer Kryptobörse, machen es per ETF.
Ich glaube auch so ein bisschen, das ist eine Resterampe. Da bleibt nicht mehr viel über.
Ja.
Du hast gerade schon über Worldline gesprochen, als das Thema Stripe auf dem Tisch lag. Und jetzt hat Worldline ein neues Führungsteam. Und ich habe gesehen, du hast auch ein paar Diskussionen auf LinkedIn geführt über das, was Worldline eigentlich tun musste. Und ehemalige Manager von Worldline haben sich auch zu Wort gemeldet unter deinem Beitrag. Was sagst du
mir? Wobei ich die gar nicht gemeint hatte.
Vielleicht fühlen sie sich trotzdem...
Der sich zu Wort gemeldet hat, war für den Payment-Zahl nicht gerade zuständig.
Vielleicht fühlt er sich trotzdem angesprochen. Jetzt kommt ein neues Team und sie versuchen vielleicht so ein bisschen einen Befreiungsschlag. Oder kann ich das anders oder muss ich das anders interpretieren?
Ja, es ist letztendlich eine riesen Turnaround-Restrukturierungsstory. Die sind jetzt wieder auf dem All-Time-Low. Also letztendlich, wir haben ja da diesen riesen Einbruch da nach diesem Recherche für Deutsche Payments gesehen. Dann hat es ein bisschen den Aktienkurs zurückgearbeitet. Jetzt ist er wieder auf dem All-Time-Low. Also letztendlich gibt es im Moment null Vertrauen vom Kapitalmarkt in die Aktie. Ich glaube, Marktkapitalisierung 700 Millionen, das ist ein Witz. Insofern, was mache ich da? Als allererstes versuche ich natürlich, die Altlasten zu entsorgen, also sprich diejenigen, die für die Probleme der Vergangenheit zuständig waren. Und die Probleme sind nicht, wie ich gerade eben sagte, im Issuing Processing und der Bankensoftware von Worldline, sondern im Acquiring. Insofern da muss aus meiner Sicht auch noch ein bisschen was passieren, bis in die Landesebene runter. Wahrscheinlich war jetzt der Start nachdem der neue CEO da war, auf der Vorstandsebene, jetzt die ersten Veränderungen zu machen. Und das geht dann vermutlich in den Konzern so langsam runter. Aber letztendlich ist eine schwere Restrukturierung. Auf der anderen Seite ist die Marktkapitalisierung natürlich jetzt auch sehr attraktiv, gemessen an der Größe von Worldline. Also die haben natürlich immer noch wahnsinnig viele große Kunden, wahnsinnig große Payment-Volumen. Ich bin immer noch der Meinung, es ist ein attraktives Asset für eine Private-Equity-Gesellschaft, da reingehen, hart strukturieren, die ganzen Plattformen abstellen und dann wieder an den Markt bringen und hoffen, dass die Händler bei der Stange bleiben. Worldline ist kein Wirecard, aber wird da so ein bisschen in diese Ecke geschoben und da tut man auch Worldline aus meiner Sicht ein bisschen Unrecht, aber die Realität ist so, wie sie ist und da muss man jetzt mal hart restrukturieren.
Aber ist Worldline möglicherweise sowas wie ein Siemens, Nixdorf? Also weißt du, jemand, der halt früh in so einem Bereich unterwegs war und es dann einfach nicht geschafft hat, die Zeichen der Zeit zu erkennen? Also du weißt, was ich meine. Es gibt ja durchaus, also mit Wirecard zu vergleichen, das ist völlig gaga. Aber zu vergleichen, oder ist es möglicherweise ein Kodak, oder ist es möglicherweise, du kennst die Beispiele. Ja. Haben sie es einfach, also ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich mal so vor 7, 8 Jahren mit Figo damals bei den Kollegen von Worldline war, damals Athos Worldline. Und ehrlich gesagt fühlte sich das damals für mich in den Büros ein bisschen so an, wie, und da war ich dann auch noch ein paar Jahre zuvor, wie in den Quellebüros in Fürth. Und das war kurz vor dem Exodus. Und da roch es halt auch so. Also da roch es so, als wenn das halt auch kurz vor dem Exodus steht. Und das war bei Worldline genauso. Also das, ich will ja nicht heißen, will ja nicht sagen, dass einfach Büros nur dafür ausschlaggebend sind. Aber wenn du das Gefühl hast, dass da halt so gar nicht die neue Zeit angekommen ist und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht unbedingt für die neue Zeit sprechen, dann fühlt sich das schon manchmal so an, oder?
Ja und nein. Also ja, du hast natürlich das Problem, es hat Worldline, es hat Nexi, dass sie durch diese ganzen Akquisitionen in Private Equity viel zu viele Plattformen haben, immer noch trennen zwischen POS und E-Commerce und letztendlich keine moderne Plattform haben, die eine Stripe, eine Adyen, eine Unser hat, die da sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Insofern haben die einen natürlichen Nachteil. Aber erinnere dich mal oder hör mal nochmal rückblickend den Podcast mit PayOne, wo wir über Multichannel gesprochen haben. Die haben da schon auch, zumindest auf der PayOne-Seite, eine spannende Plattform gebaut. Also das ist nicht so, dass die den Schlag nicht gehört haben. Sie haben eben vermutlich, insbesondere auf der globalen Seite bei Worldline, nicht alles konsequent abgearbeitet und natürlich dann auch die Konsequenz im Wettbewerb mit den Adyens und Stripes vermutlich unterschätzt. Und dann kam noch Pech dazu. Ich glaube, das ist das Problem. Und jetzt müssen halt entsprechend härter arbeiten gegen die Zeit und das ganze Ding hart restrukturieren. Und also ich meine, die haben viel zu viele Plattformen, die alle veraltet sind. Wir müssen aufpassen, dass wenn sie eine Plattformmigration machen, die Händler nicht wegspringen und dann zu Eddie hin und Stripe wechseln. Also das ist kein vergnügungspflichtiger Job, den sie da haben.
Ja, in der Tat. Ich wollte gerade mal kurz auf mein Beispiel zurückkommen. Siemens Nixdorf war dann auch mal irgendwann fuhriert zu Siemens und letztendlich hat es trotzdem nicht geholfen. Aber egal. Ja. Jochen, die Kolleginnen und Kollegen von Revolut, wir haben schon über deren Geldautomaten kürzlich mal gesprochen und so ein bisschen darüber lustig gemacht. Du hast gesagt, irgendwie super. Und die Kollegen, ich glaube, Kirchner im Podcast haben das ja auch so ein bisschen auseinandergenommen. Aber jetzt sieht man vielleicht auch ein bisschen, was dieser Geldautomat eigentlich machen soll. Nämlich, sie investieren in eine Airport-Strategie. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht so unspannend. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, was sie da machen. Dass sie halt jetzt an Flughäfen Automaten aufstellen, wo du dir instant eine Karte ausgeben lassen kannst und damit bezahlen kannst. Was sagst du dazu?
Ja, ich meine, dieses Instant-Issuing auch an Flughäfen ist jetzt auch nichts Neues. Also da kann ich mich noch erinnern, ich bin jetzt irgendwie seit 20 Jahren beim Mastercard raus. Das hatten wir damals schon mit dem Use Case, wenn irgendwie ein Flug verspätet ist und es dann eine Kompensation gibt, dass dann irgendwie an der am Check-in da eine Instant-Karte produziert wird und übergeben wird mit den Leistungen. Also insofern, das ist nichts Neues, aber das hat nie abgehoben, weil es vermutlich in der Distribution immer gehakt hat. Und insofern, das finde ich sehr spannend an dieser Revolut-Thematik, dass sie da diese Instant-Karten machen, dass man eben kein Auslandseinsatzentgelt von 2% auf die Transaktion immer drauf bezahlen muss, sondern dann lokal. Das kann man auch nutzen, ich habe gerade eben von meinem Urlaub erzählt, wo wir über die Schweiz nach Italien gefahren sind. Ich habe drei heftige Rechnungen bekommen von der Familie für Datenroaming in der Schweiz, wo ich umgefallen bin, wie viel 8 Gigabyte Daten doch kosten können. Und es gibt keine Möglichkeit, das abzustellen.
Und sei froh, dass sie nicht telefoniert haben, weil das wäre auch teuer.
Genau. Und gefühlt war die doch sowieso im Tethering bei mir, in meinem Vertrag die ganze Zeit. Aber offensichtlich nicht. Und insofern, das ist auch ein Thema, wo man dann sowas mitbringen kann, dass man sagen kann, du bist jetzt irgendwo in einem Land, wo es kein günstiges Roaming gibt, dann hol dir einfach eine SIM oder eine eSIM zusammen mit der Karte.
Das machen sie also jetzt schon. Das machen sie jetzt schon, sowohl Revolut als auch N26 mit den neuen Mobilfunktarifen.
Genau. Aber letztendlich ist die Distribution das Relevante. Dass sie es haben, ist nett. Ich muss daran denken, bevor ich im Urlaub fahre oder vielleicht, wenn ich im Urlaub bin. Aber wenn ich am Flughafen bin, an dem Ding vorbeigehe, dann habe ich natürlich eine viel höhere Intention, das dann auch zu nehmen. Und insofern, das ist, glaube ich, das Bessere an diesem Thema, dass sie diese Distribution jetzt hinbekommen.
Und ersetzt dieser Automat dann wiederum die Amex und wen auch immer Menschen, die am Flughafen immer rumstehen und mir eine Kreditkarte anbieten wollen?
Macht es zumindest nicht einfacher. Und vor allem diese Amex-Dinge an den Flughäfen, das ist ja nur Kundenakquise. Da kommt eine Karte irgendwie 5 Jahre später. Sind betrieben, nicht 5 Jahre später, eine Woche später oder 2 Wochen später. Aber ich bin ja im Urlaub, da brauche ich es jetzt und nicht eine Woche später.
Das war auch nicht der Use Case. Ich glaube, der Use Case war immer, hey, willst du eine neue Kreditkarte haben und nicht den direkten Einsatz.
Genau.
Jochen, lass uns zur letzten News kommen, die wir in unserer Liste drin haben und vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen für das Zusammenstellen. Die französische Neobank Nickel, die ja eigentlich gar keine Neobank ist, sondern die ja, glaube ich, entstanden ist aus der, welche ist es? Welche französische Großbank hat Nickel gestartet?
Ich weiß nicht, ob es BNP oder Société Générale ist.
Ich weiß es auch nicht genau. Also du hast schon wieder eine Aufgabe mitgenommen. Also hast du viele Hausaufgaben. Setzt konsequent auf Zugänglichkeit und Vielfalt. Also das ist echt eine Pressemitteilung, die wir gerade, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger vorlesen. Aber das haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass sie halt vor allen Dingen in Kiosken stattfinden und ihre Bankdienstleistungen an Kiosken, an Spätis und dergleichen umsetzen wollen oder anbieten wollen. Und sich damit halt bewusst von den normalen Filialen abheben. Was sagst du?
Ja, das ist ja auch nichts Neues. Wir denken an die Western Union Bank, wie heißen die anderen, der Wettbewerb von Western Union, wieder vergessen. Oder an ePay, die diese Geldautomaten da in Berlin überall haben, wo in den Partyfällen mit sehr hohen Geldautomatengebühren. Also insofern, das ist jetzt nichts Neues. Auch am Kiosk ist es nichts Neues. Die Frage ist auch da, Distribution. Schafft es Nickel, das tatsächlich diese Kunden zu adressieren und dass sie das dann auch dauerhaft nutzen? haben sie offensichtlich in Frankreich vorgemacht. Ich habe das auch in Paris gesehen, da dieses Logo an so einem Kiosk, wo man Zeitungen kaufen kann. Ich kenne diese Modelle, die gab es schon immer. Die haben irgendwie noch nie richtig abgehoben. Ich bin gespannt, ob Nickel jetzt das anders macht und damit erfolgreicher ist.
Ich auch. Und damit beschließen wir den heutigen Podcast. Ich entschuldige mich schon vorab für den Sound, aber ich bin halt mehr oder weniger gefangen.
Rückblickend, weil man jetzt hier ist, hat man schon alles gehört.
Wo ich hier bin, bin ich gefangen und hinter mir, ich habe gedacht, ich suche schon den besten Ort, aber hinter mir ist leider heute eine Baustelle, die ich wahrscheinlich noch hoffentlich mehr höre als ihr. Also, sorry for that. Jochen, es war mir eine Freude, eine knappe Stunde mit dir über die News aus dem August zu sprechen und wir sehen uns oder hören uns spätestens zu den News aus dem September. Viel Spaß dazwischen auf der BEX, die ja stattfindet in 10 Tagen. Und alle anderen, die es hören, geht nach Frankfurt, hört euch den Kram an. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder da.
Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.